Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. War das nun so etwas wie ein Befreiungsschlag? Heute hat die Documenta 3 Erklärungen abgegeben zu den Antisemitismusvorwürfen der vergangenen Tage. Und die Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat einen Plan angekündigt, die Documenta zu reformieren. Gleich werden wir diese Entwicklungen bewerten. Außerdem sprechen wir über die Sieger des Deutschen Podcastpreises und wir erinnern an den Schauspieler Ernst Jacobi, der im Alter von 88 Jahren gestorben ist. Erst nach der offiziellen Eröffnung der Documenta 15 wurde das 10x10 Meter große Plakat des indonesischen Künstlerkollektivs Taring Padi auf dem Friedrichsplatz in Kassel aufgehängt. Und sofort haben einige antisemitische Motive auf diesem Plakat für Empörung gesorgt. Wir haben in den vergangenen Tagen ausführlich darüber berichtet, über die Verhüllung der Arbeit zunächst, dann über die Entfernung, über Kunstfreiheit und Meinungsfreiheit, über Kunststrategien im globalen Süden im Zusammenhang mit den Stichworten Postkolonialismus und Antisemitismus. Und die Diskussionen gehen weiter. Wie konnte es überhaupt so weit kommen, dieses Plakat zu zeigen? Der Zentralrat der Juden fordert personelle Konsequenzen bei der Documenta. Der Präsident der deutsch-israelischen Gesellschaft, Volker Beck, hat Sabine Schurmann, die Generaldirektorin der Documenta, konkret zum Rücktritt aufgefordert. Und zu dieser Forderung hat Sabine Schurmann heute hier in unserem Programm gesagt:
Ich denke, das sollte in den Gremien besprochen werden. Ich bin überzeugt davon, dass wir gut aufgestellt sind und ich auch meine Aufgabe verantwortungsvoll wahrnehme. Ich begrüße es auch, dass Juan Grupa sich heute entschuldigt hat und habe ansonsten meine operative Verantwortung hier ja auch sofort wahrgenommen, nachdem die Bildmotive bekannt waren, einzugreifen, dafür zu sorgen, dass das Bild abgehängt wird. Und damit ist es jetzt aber auch noch nicht getan. Wir müssen noch mal im Detail mit Juan Grupa aufarbeiten, wie es dazu kommen konnte, dass eben auch Vereinbarungen und Versprechungen, die auch vertraglich klar festgehalten wurden, nicht eingehalten wurden und wie daraufhin die Documenta in die Krise geraten konnte.
Die Documenta in der Krise, eine Aufarbeitung angekündigt. Sabine Schurmann, die Generaldirektorin der Documenta, heute hier in unserem Programm Deutschlandfunk Kultur. Der Druck im Kasseler Documenta-Kessel steigt also weiter. Heute gab es gleich 3 Statements der Documenta, eins davon auch wieder von Sabine Schurmann. Und welche Dynamik diese Diskussion erfasst hat, das wird uns nun Ludger Fittgau erklären. Herr Fittgau, 3 Statements hat die Documenta veröffentlicht. Es ist davon auszugehen, dass sie wohl durchdacht und wohl formuliert sind. Welche Punkte, welche Aspekte sind denn Sabine Schurmann besonders wichtig?
Ja, sie hat gerade ja schon im O-Ton gesagt, sie will Juan Grupa nochmal zur Rechenschaft heranziehen. Also sie schiebt ein bisschen die Verantwortung Richtung Juan Grupa. Die haben natürlich auch als künstlerische Leitung an sich die Verantwortung. Aber sie hatte ja im Vorfeld selbst auch als Generaldirektorin immer wieder versprochen, es wird keinen Antisemitismus auf dieser Kunstausstellung geben, auch keine BDS-Positionen, diese Boykottbewegung gegen Israel. Das wird es nicht geben, das hatte sie versprochen. Jetzt, das ist auch im Text deutlich, sagt sie, ich bin ja eigentlich nur als Geschäftsführer für die technische Ausgestaltung des künstlerischen Programms zuständig, bin für die Geschäftsführung zuständig. Also da nimmt sie sich zurück als Generaldirektorin und schiebt die Verantwortung Juan Grupa zu. Das ist das schon mal ein Punkt, der mir aufgefallen ist. Klar, sie hat auch konkrete Vorschläge gemacht, die wichtig sind. Sie sagt, wir wollen ab sofort mit der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt zusammenarbeiten mit Miron Mendel. Der kommt nach Kassel und wird mit uns zusammen nochmal die Werke anschauen, ob da weitere Antisemitismus-Inhalte drin sind. Und wir werden mit der Bildungsstätte Anne Frank auch Veranstaltungen organisieren. Das soll ab nächste Woche geschehen. Also das ist sozusagen der konkrete Punkt in Ihrem Papier.
Auch die Findungskommission, die hat sich mit einem Statement zu Wort gemeldet. Geht sie denn, diese Findungskommission, darauf ein, warum die antisemitische Bildsprache auf diesem Banner People's Justice von Taring Padi nicht überhaupt früher erkannt wurde?
Das nicht, allerdings immerhin, das muss man sagen, sagt sie deutlich, dass es eben Bilder sind, die auf Nazi-Karikaturen, also auf Stürmer, Ästhetik und Goebbels und so weiter hinweisen. Das ist schon mal eine deutlich klare Einordnung. Dann aber, das haben Sie schon in der Anmoderation angedeutet, geht dann der Blick in dem Text auf den europäischen Kolonialismus, also Stichwort Antisemitismus im Kontext des Postkolonialismus-Diskurses. Also da gehen Sie hin und sagen, ja, Diese Gruppe Taringpa, die hat ja einen langjährigen Kampf gegen die Unterdrückung und Diktatur während der Suharto-Jahre in Indonesien geführt. Und ihre Ästhetik, ihre Bildsprache kommt aus diesem Kampf gegen die Diktatur und die Kräfte, die Suharto unterstützt haben. Das sei eben auch der Westen gewesen. Und das müsste man in dem Kontext lesen. Damit wird aber natürlich nicht erklärt, warum da Nazi-Ästhetik in diesem anti-imperialistischen Kampf auftaucht.
Und natürlich, das Kuratorenkollektiv hat sich auch geäußert. Wie hat es denn reagiert?
Da muss man sagen, das ist eine emotionale Reaktion. Im englischen Text heißt es dann, es ist unser Fehler. Wir entschuldigen uns tatsächlich für diese Enttäuschung, für die Frustration und den Verrat sogar, sagen sie, den wir offenbar ausgelöst haben und sagen, wir haben jetzt vollkommen verstanden, dass diese Bilder, die wir hier ausgestellt haben, nahtlos an die schlimmste Zeit der deutschen Geschichte anschlossen, in der Juden in einem unvorstellbaren Ausmaß verfolgt und ermordet wurden. Das ist schon ein klares Statement einer indonesischen Gruppe, die ja aus einem muslimischen Kontext kommen, wo es ganz klar Antisemitismus, vor allen Dingen Israelfeindlichkeit sogar bis in die Regierung in Indonesien gibt. Bis 2018 durfte kein Israeli nach Indonesien einreisen. Also da muss man sagen, ist das schon eine deutliche Entschuldigung und auch eine Abgrenzung von diesen islamistischen Positionen.
Wie beurteilen Sie denn, Herr Fittkau, diese drei Statements dieses Tages jetzt? Wird jetzt sowas wie ein Prozess glaubhaft in Gang gesetzt, der ja eigentlich schon vor Beginn der Dokumente hätte beginnen müssen?
Ich glaube, es ist ein bisschen spät. Das muss man ganz klar sagen. Es ist wichtig, dass es diese Statements gibt. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man jetzt tatsächlich sagt, wir wollen jetzt den Dialog suchen. Aber es gibt eben viele, die den Dialog nicht mehr führen wollen. Das muss man sich klar machen. Also zum Beispiel der Zentralrat der Juden hat gesagt, was sollen wir mit Antisemiten jetzt da diskutieren? Wie gesagt, die Bildungsstätte Anne Frank sieht das anders. Meron Mendel, der selber aus Israel stammt. Also da gibt es unterschiedliche Positionen. Der Versuch ist sicher wichtig, aber ich glaube, da ist schon sehr viel sozusagen schiefgelaufen, ob das jetzt noch funktioniert mit dem Dialog auf der Documenta, muss man sehen.
Die Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat heute auch noch sich zu Wort gemeldet mit einem 5-Punkte-Plan, den hat sie vorgelegt. Was sind bei ihr die entscheidenden Punkte?
Es sind zwei entscheidende Punkte. Sie sagt, der Rückzug aus dem Aufsichtsrat des Bundes 2018 nach dem Finanzdebakel der letzten Documenta 2017, dieser Rückzug war falsch. Wir haben unseren Einfluss verloren als Bund, den müssen wir wiedergewinnen. Und wir wollen ihn auch wiedergewinnen. Und die finanzielle Förderung des Bundes soll deswegen mit diesem Einfluss verbunden werden. Das heißt, wir wollen mitreden, der Bund soll mitreden. Wir fordern eine grundlegende Strukturreform, sagt sie. Und die Documenta darf nicht provinziell bleiben, sie muss internationaler aufgestellt sein, auch in den Verwaltungsgremien. Da wird ganz klar gesagt, man kann jetzt nicht Kassel oder Hessen, dem Land Hessen, das überlassen. Dafür ist die Documenta international zu wichtig. Und man sieht ja jetzt, dass auch ein scheiternde Documenta auf das Renommee der Bundesrepublik ausstrahlt. Also das ist eine weitgehende Forderung. Aber wir haben Frau Schormann schon gehört, sie will die Kunstfreiheit in Kassel erhalten. Da wird es sicherlich auch noch Diskussionen geben. Aber wenn man vom Bund weiter Geld haben will, glaube ich, muss man auch den Bund jetzt stärker ins Boot holen.
Und sie erwähnt den Bund, aber auch die Kulturstiftung des Bundes. Also auch da eine Kritik an der Kulturstiftung.
Ja, die hätte sich damals nicht rausziehen dürfen. Da war Frau Roth noch nicht im Amt. Die Kulturstiftung hat sich rausgezogen nach diesem Debakel 2017, nach diesem Finanzdebakel. Das war falsch. Man hätte sich weiter Einfluss sichern müssen und sie will den jetzt zurückholen. Die Frage, ob sie das durchsetzen kann gegenüber dem Land Hessen und der Stadt Kassel, die ja die Träger der Documenta sind. Ich glaube schon, dass die Chancen gut sind, weil man sieht jetzt auch, das sieht auch Hessen, dass das Renommee des ganzen Landes, der Bundesrepublik Deutschland, jetzt beschädigt wird.
Drei Statements der Documenta zur aktuellen Diskussion über Antisemitismus auf der Kunstausstellung und auch der 5-Punkte-Plan der Kulturstaatsministerin Claudia Roth, erläutert und bewertet von Ludger Fittkau. Herr Fittkau, Dankeschön.
Danke auch.
Wir bleiben beim Thema Kunst. Wer den Schweizer Künstler Ugo Rondinone kennt, der denkt wahrscheinlich unmittelbar an seine leuchtenden Regenbögen, die er geschaffen hat und die schon in New York, Paris oder Shanghai zu sehen waren. 1964 wurde Rondinone in der Schweiz geboren, er lebt in New York und jetzt ist ihm in der Frankfurter Schirn eine erste große Übersichtsausstellung in Deutschland gewidmet, Lifetime. Zu sehen sind Gemälde, Skulpturen, Videoinstallationen, eine Ausstellung, so kündigt es die Schirn an, über Zeit und Vergänglichkeit, Tag und Nacht, Realität und Fiktion, Natur und Kultur. Hui, möchte man da sagen, das ist ein ziemlicher Bogen, der da geschlagen wird. Und deshalb hat Rudolf Schmitz bei seiner Runde, die er durch die Ausstellung schon gedreht hat, auch einige zentrifugale Kräfte gespürt.
Frankfurt hat sich in Las Vegas verwandelt. Auf dem Dach der Schirn ein Regenbogen, geformt aus großen Leuchtbuchstaben, die den Titel der Ausstellung verkünden, Lifetime. Zwei Wörter, also nicht Lebenszeit, sondern Leben und Zeit. In der Außenrotunde der Schirn dann der weiß emaillierte Aluminiumguss eines Olivenbaums, 6 Meter hoch. Ugo Rondinone gibt sich mit Kleinigkeiten nicht zufrieden. Alles muss groß, gewaltig, ewigkeitsdurchzittert sein. Der abgegossene Olivenbaum steht in der süditalienischen Basilicata.
Da habe ich vor 12 Jahren ein Hain gekauft, ein Olivenhain mit Secolari, also jahrtausendalte Bäume, die sind zwischen 1000 und 2000 Jahre alt. Und davon habe ich jetzt im Rhythmus von 2-3 Jahren jeweils einen Baum abgegossen. Der Abguss erfolgt, wo der Baum steht, also der Baum steht noch und wir haben den dann von Ort abgegossen.
Der Ausstellungstitel bezieht sich also keineswegs auf die Lebenszeit eines Menschen, eines Künstlers, sondern reicht viel weiter.
Jedes Wesen, jedes Leben hat seine Zeit. Also wenn wir an Bäume denken, die haben eine Lebenszeit genauso wie die Fliegen. Also es ist so ein Begriff, der sich dehnen lässt.
Begriffe, die sich dehnen lassen und Werke, die gedehnt erscheinen. Das ist Ugo Rondinones Spezialität. 4x3 Meter groß sind die Sternbilder des ersten Raums, die auf verblüffende Weise an entsprechende Fotografien von Thomas Ruf erinnern, aber auf ganz andere Art entstanden sind. Sand und Steine wurden auf die liegende Leinwand geschichtet, die dann mit schwarzer Acrylfarbe eingesprüht, Sand und Steine abgeschüttelt. Zurück blieben schwarze Galaxien mit kleinen und größeren weißen Punkten und verwischten Nebelzonen. Auch mit Richard Serra und gewissen erdeformenden Landart-Künstlern nimmt es Ugo Rondinone spielend auf. Dort, wo die Rotunde der Schirn den Ausstellungsraum eindellt, ist eine gigantische gebogene Wand aus Erde zu sehen. Wochenlang wurde eine dünne Schicht Erde auf Trägerplatten aufgebracht. Die Anschlusskanten der zusammengefügten Platten mussten noch einmal mit Erde verkleistert werden. Nichts ist massiv, alles ist hohl. Richard Serra oder Robert Smithson als Hollywood-Kulisse. So jedenfalls meine Assoziation. Ugo Rondinone findet dieses Cruisen durch die Kunstgeschichte ganz normal.
Also in meiner Generation hatten wir quasi diesen unendlichen Fundus, der die Moderne aufgebaut hat. Und diesen Fundus kann man auf eine persönliche Geschichte formen und damit bediene ich mich. Ja, also ohne Moderne, ohne die Entwicklung und das Risiko, das die modernen Künstler gebracht haben, wäre es meiner Generation nicht möglich, ein Bild zu schaffen.
Ist es nun also kitschig, der neueren Kunstgeschichte die Haut abzuziehen und sie in einen aufgeblasenen Hohlkörper zu verwandeln? Oder ist es im Gegenteil kitschig, heute noch originelle, noch nicht gesehene Gesten zu verlangen, wie sie der Rezensent erhofft? Mit ihrer Presseprosa und dem grandiosen Aufwand, der für diese Ausstellung getrieben wurde, schlägt sich die Schirn Kunsthalle jedenfalls eindeutig auf die Seite des Künstlers. Zu 3 runden Farbglasfenstern mit 12 umlaufenden römischen Ziffern, ein Werk mit dem Titel Clock, liest man zum Beispiel: Ohne Zeiger, ihrer Funktion enthoben, vermitteln die Zeitfenster vielmehr Zeitlosigkeit und verweisen auf die Bewegung des Lichts und der Erde. Raunender Blödsinn dieser Art füllt auch das Booklet, das die Besucher der Ausstellung in die Hand gedrückt bekommen. Ist denn gar nichts schön in dieser Ausstellung? Doch, die tausenden von Kindern auf schwarzes Papier gemalten Nacht- und Mondbilder auf die Wand der Innenrotunde dicht an dicht gepinnt.
Also das war ein Aufruhr, den ich gemacht habe, zusammen mit der Schirndirektion, wo wir aufgefordert haben, Kinder zwischen 5 und 12 Jahren ein Nachtbild zu malen, zu zeichnen. Sie waren da frei, außer dass sie quasi die Nacht darstellen. Und das ist eine laufende Arbeit. Also jetzt hat sie begonnen mit den Kindern von Frankfurt und diese Arbeit wird sich fortsetzen, um die Welt gehen.
Da, so meint der Rezensent, ist tatsächlich jede Menge künstlerisches Potenzial zu erkennen.
Lifetime, Werke von Ugo Rondinone in der Kunsthalle Schirn in Frankfurt am Main, dort zu sehen bis Mitte September. Die argentinische Choreografin Constanza Macras lebt und arbeitet seit 30 Jahren in Berlin. Sie ist ein fester Bestandteil der Berliner Tanzszene. Auch international ist sie ziemlich erfolgreich. Mit ihrer Kompanie Dorky Park arbeitet sie frei, doch sie war auch schon an Theatern angebunden, an der Berliner Schaubühne zum Beispiel. Und in den vergangenen Jahren hat sie einige Arbeiten auch an der Volksbühne in Berlin gezeigt. Für die Uraufführung ihrer jüngsten Produktion I Feel You hat sie sich einen ganz anderen Ort ausgesucht, die Artishalle in Berlin-Tempelhof nämlich. Und von der Premiere zu mir ins Studio gekommen ist Elisabeth Nehring. Sie hat die Uraufführung gesehen. Frau Nehring, die Artishalle ist keine etablierte Bühne, sondern eher ein temporärer Spielort. Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, die Artishalle ist eigentlich eine leergeräumte ehemalige Holzwerkstatt, relativ neu gebaut, die jetzt eher aussieht wie eine Sporthalle. Also von den Maßen hat die schon mal Turnhallenformat. Sie hat hohe Holzwände an vier Seiten. Die Wände sind so etwa 6-7 Meter hoch. Oben läuft so ein Fensterband um und es gibt auch Oberlichter. Das heißt, am Anfang gab es noch gut Tageslicht in der Halle, die eher auch so ein schmuckloser Ort ist. Also heute Abend waren da außer ein paar Boxen, ein paar Zimmerpflanzen und ein paar aufblasbare Sitzgelegenheiten nicht viel drin. Und eingebaut in diese Halle, das fand ich ganz interessant, ist ein verglaster Bürotrakt, aus dem man auf diese Fläche herunterschauen kann. Also man ahnt, im wirklichen Leben treffen da verschiedene Welten aufeinander.
Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, wie geht die Choreografin Makras mit diesem Raum um?
Wir kommen rein und sie lässt zu Beginn ihre Tänzerinnen und Tänzer lautstark Tennis und Federball-Matche spielen. Die rufen, die schlagen mit diesen Tennis-Crackster, wie sagt man? Das hallt sehr. Das heißt, man kommt rein und hat sofort den Eindruck von funktionaler Sporthalle. Und wir Zuschauerinnen, wir bringen auch unsere kleinen Stühlchen mit. Die haben wir vorher ausgehändigt bekommen und können unsere Plätze mehr oder weniger frei wählen. Nicht gerade natürlich auf den ausgewiesenen Spielflächen. Aber im Laufe der Zeit passieren dann an verschiedenen Stellen so, ich sag mal, Szenen und Tänze und es wird gesungen. Das heißt, die Tänzerinnen, die hechten ganz schön hin und her und wir sitzen quasi zwischen all dem und können die Plätze frei wählen und gelegentlich auch mal wechseln.
I Feel You, der Titel des Stückes, und es handelt das Phänomen der Empathie, der Einfühlung in das Gegenüber. Wie setzt denn Constanza Makras das jetzt choreografisch um?
Also im Grunde stellt sie mit diesem Empathie-Thema ganz die Popkultur mit ihrer musikalischen und tänzerischen Produktion in den Mittelpunkt, würde ich mal sagen. Die Tänzerinnen, die deklamieren Texte aus bekannten Popsongs wie Wish You Were Here oder Hit Me Baby One More Time. Aber im Grunde rezitieren sie das so wie Gedichte. Immer wieder kommt der Satz I Feel So Lonely in verschiedenen Varianten. Und natürlich, klar, wir sind bei Constanza Makras auch sehr ironisch. Wieder werden bekannte Musikstücke eingespielt, die Carmina Burana, also so richtige Klassiker, sage ich mal, das Lacrimosa. Dazu wird in sehr vielen wechselnden Kostümen getanzt, auch sehr viel gesungen. Es gibt Erotiktänze, wie man sie so aus einschlägigen Filmen kennt. Es wird klamaukig, wenn die Tänzerinnen mit aufblasbaren Sofas und Matratzen herumwerfen oder sie so gegenseitig aufeinander eindreschen. Es wird ironisch schmalzig, wenn sie alle zusammen zur Gitarre singen. Es wird auch zunehmend pathetisch. Und in allem wird deutlich, dass es eigentlich um die Suche nach einem Gegenüber geht, in das man sich einfühlen kann oder das sich in einen einfühlt. Die Sehnsucht, ein Gegenüber zu finden. Aber ich muss sagen, da bleibt Constanza Makras in meiner Wahrnehmung heute Abend ganz im Zitat, in der Ironie, im Witz und wagt sich so richtig viel weiter nicht vor.
Die Choreografin hatte ja angekündigt, sich auch aus neurowissenschaftlicher Sicht mit dem Thema Empathie auseinanderzusetzen. Gibt es denn wie in vielen ihrer Stücke jetzt auch wieder so Zitate aus wissenschaftlicher Literatur?
Sie hat bestimmt recherchiert, das tut sie ja immer. Ihre Recherche ist ja immer sehr ausgewiesen, muss ich sagen. Aber in diesem Fall gibt es überhaupt gar keine Texte. In I Feel You setzt Constanza Makras wirklich so ganz auf die Spiel- und Tanzlust, die Ironie und die Albernheit, aber auch das ganze Facettenreichtum ihres Ensembles. 5 Tänzerinnen hat sie diesmal dabei und die machen das auch wieder großartig, muss ich sagen. Aber eben das, was bei der letzten Premiere, The Future, in der Volksbühne wirklich so frappierend war, fand ich, dass da diese Textebene, auch zum Teil sehr schwierige Texte, wo man sich richtig Mühe geben musste, denen zu folgen. Was da nochmal an Komplexität und gedanklichem Tiefenraum entstanden ist, das hat heute Abend ganz gefehlt. Es ging eher ums Gefühl.
Constanza Makras bezeichnet ja ihre Mixturen aus Tanz, Spiel, Text und Musik als Gesamtkunstwerke. Frau Nehring, trifft denn diese Bezeichnung jetzt auch auf dieses neue Stück zu?
Also heute hatte ich schon eher den Eindruck, es war alles so ein bisschen Try and Error, diese Premiere. Also Wo setzen sich die Zuschauerinnen hin? Wo müssen die Tänzerinnen durch? Wer muss aufstehen? Constanza Macras hat auch am Anfang eine kleine Einführung gegeben. Wohin? Und so ist alles sehr sympathisch. Es hatte auch auf jeden Fall Witz in dieser Improvisiertheit, wie auch mit dem Spielort umgegangen wird. Allerdings muss ich auch sagen, verlor sich einiges in dieser Halle. Man muss ja ständig die Blickrichtung wechseln, man muss aufstehen, wenn die durch wollen, man muss ihnen hinterhergehen. Irgendwas ist immer zu weit weg, irgendwo sitzt man immer an der falschen Stelle. Und in dieser Dezentralität der flexiblen Anordnung, sage ich mal, hat dieser ein Fokus natürlich vollkommen gefehlt. Also bei mir hat es heute aus verschiedenen Gründen mit den Spiegelneuronen nicht so ganz geklappt.
Constanza Macras, I Feel You, die neue Arbeit der argentinischen Choreografin in der Artishalle in Berlin-Tempelhof. Vielen Dank an Elisabeth Nehring.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen jetzt von Miriam Rossius.
Der Podcast Cui Bono – What the Fuck Happened to Kenny Jepsen ist am Abend in Köln mit dem Grimme Online Award in der Kategorie Information gewürdigt worden. Die Audioproduktion zeichnet die Entwicklung des beliebten Radiomoderators Ken Jepsen zum Verschwörungsideologen nach, dessen YouTube-Kanal bis zur Sperrung millionenfach aufgerufen wurde. Ein Preis ging auch an den TikTok-Account @safespace.offiziell des Rundfunk Berlin-Brandenburg. Nach dem Urteil der Jury bringen die vier Hosts eine unverkrampfte Aufklärung über den Körper der Frau in die Kinderzimmer junger Mädchen. Der undotierte Grimme Online Award gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen für herausragende Online-Publizistik in Deutschland. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind in der Ukraine seit Beginn des russischen Angriffs mehr als 150 Kulturstätten ganz oder teilweise zerstört worden. Wie die Kulturorganisation UNESCO in Paris mitteilte, sind darunter 70 Kirchen und Kultgebäude, 30 historische Bauten und 12 Museen, außerdem Kulturzentren, Bibliotheken und Denkmäler. Generaldirektorin Audrey Azoulay forderte, solche Orte von den Kämpfen zu verschonen und verwies auf die Haager Konvention. Die UNESCO betonte, jede Verletzung des völkerrechtlichen Abkommens zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten könne geahndet werden. Das diesjährige Wettlesen um den Ingeborg-Bachmann-Preis hat heute mit Texten über das Scheitern, Altern und Sterben begonnen. Unter den ersten 5 Autoren, die ihre Beiträge vorstellten, erhielt der in Rumänien geborene und in Berlin lebende Dichter Alexandru Buluț von der Jury besonders viel Zustimmung. Sie attestierte ihm ein unglaublich gelungenes Spiel mit der Sprache in seiner Meditation über den Verlust von Heimat. Nach 2 virtuellen Ausgaben findet der deutschsprachige Literaturwettstreit erstmals seit Beginn der Pandemie wieder mit Autorinnen und Autoren vor Ort statt. Nach dem 3-tägigen Wettlesen wird am Sonntag der mit 25.000 Euro dotierte Hauptpreis verliehen. Die Bekämpfung von Antisemitismus und Antiziganismus bekommt in Brandenburg Verfassungsrang. Der Landtag in Potsdam beschloss eine Änderung der vor 30 Jahren in einem Volksentscheid beschlossenen Landesverfassung. In dritter Lesung stimmten 59 Abgeordnete dafür. Damit wurde genau die Mindestzahl von Ja-Stimmen für die notwendige Zweidrittelmehrheit erreicht. Zu den neu formulierten Staatszielen gehören die Förderung jüdischer Kultur und jüdischen Lebens. Der Landtag sprach sich außerdem für die Berufung eines Antisemitismusbeauftragten aus.
Zum dritten Mal wurden am Abend in Berlin die deutschen Podcastpreise verliehen. Die Podcast-Szene, die wird ja größer und größer und differenziert sich aus. Eine Audiolandschaft voller Vielfalt und Überraschungen. 1000 Podcasts wurden ungefähr eingereicht. In 7 Kategorien wurden Preise vergeben. Christine Watti hat die Preisverleihung erlebt, ist zu mir ins Studio gekommen. Hallo, schönen guten Abend.
Hallo.
Was war das denn für eine Veranstaltung? In welchem Rahmen wird denn dieser deutsche Podcastpreis verliehen?
Also es ist noch nicht so, dass da Limousinen vorfahren, trotz dieses großen Namens Deutscher Podcastpreis. Es ist eher für Berliner Verhältnisse sogar am Rande der Stadt in einer alten Brauerei. Es ist mehr Partylocation als roter Teppich und das soll auch genauso sein.
Das ist, muss ein Preis werden, der wirklich die Podcaster und Podcasterinnen ehrt, weil das, was die machen, ist toll und das muss man einer breiten Öffentlichkeit zeigen. Und dann haben wir gesagt, natürlich muss das mit einer ganz tollen Preisverleihung einhergehen. Und was wir uns damals auf die Fahne geschrieben haben, noch einen Preis ins Leben rufen. Wie sollte der Preis werden?
mit Rock'n'Roll-Attitüde.
Grit Leithäuser und Christoph Falke waren das vom Podcast Preis und Rock'n'Roll. Wird es vielleicht genau in diesen Minuten noch? Bis dahin, also während der Preisverleihung, war es eher braves Kategorien abklappern und warten eben auf die Aftershow-Party. Alles ziemlich roh. Es gab keine Laudatio. Also dafür, dass hier sehr viel erfolgreiches Audio gewürdigt wurde, hatten alle, finde ich, recht wenig zu sagen zu den Gewinnern und vor allem den Inhalten. Also man muss so ein bisschen davon ausgehen, dass im Raum dieser Preisverleihung alle alles kennen. Und da würde ich mir schon die Frage stellen, wie man diesen Preis auch wirklich nutzt, um wirklich was für das Medium zu tun und nach draußen zu tragen. Vielleicht war es auch der Hitze geschuldet und dass man es möglichst schnell über die Bühne bringen wollte.
Also die Kategorien abklappern. Was muss ich denn über die Gewinner wissen?
Das ist eine wirklich gute Frage, weil das bei Podcasts ja noch ganz interessant ist. Die entwickeln sich mehr und mehr zu einem weiteren Kulturprodukt in die Gesellschaft hinein, was vor allem eben mal freie Szene war. Also jeder kann halt senden, wird jetzt zu einem echten Markt, der Raum für Werbung lässt. Übrigens auch schon Raum dafür, dass Podcasts nur für den Werbemarkt konzipiert werden. Und gleichzeitig ist es auch ein neuer Raum für journalistisches Arbeiten. Und weil es so an einem Abend wie heute gibt es wahrscheinlich zwei Wahrnehmungen. Also Leute, die viele Podcast-Produktionen aus Deutschland hören, kannten wahrscheinlich alle. Und anderen ist genau diese Szene noch fremd, die sich in dieser Zwischenwelt bewegt. Man hat eine halbe oder eine ganz gute Idee, aber vielleicht auch schon eine Strategie, um sich aktuell in dieser vollen Bubble seinen Platz zu ergattern. Es gibt einen aktuellen Dauerbrenner, den kann ich erwähnen, aber den kennen Sie wahrscheinlich alle schon, selbst wenn Sie nie Podcasts hören. Cui Bono, What the Fuck Happened to Ken Jebsen? Das ist eine Co-Produktion aus öffentlich-rechtlichen Sendern und Podcast-Produktionsbuden. Und die erzählt die Geschichte des ehemaligen RBB-Moderators Ken Jebsen und seinem Weg in die Verschwörungswelten. Der hat übrigens heute Abend parallel zu dem in Berlin auch noch in Mal, glaube ich, wurde er verliehen, den Grimme Online Award gewonnen. Und das ist, glaube ich, der, weiß ich nicht, also ich kann sie nicht mehr nachzählen. Jedenfalls, das ist so der Podcast-Hit im Moment, der überall ausgezeichnet wird.
Der Markt für Podcasts ist ja inzwischen sehr groß. Was wird denn da eigentlich ausgezeichnet? Ist es der Inhalt oder ist es der Erfolg?
Also beim Deutschen Podcastpreis läuft es so, dass es eine Crowd-Jury gibt aus 200 Leuten, die stimmen eben ab in den Kategorien und wählen da aus einer Auswahl von Podcasts. Und das sind alles bereits erfolgreiche Produktionen. Also man kennt sich da tatsächlich, es ist wirklich eng auf dieser Auswahlliste und den Nominierungen. Selbst in den Independent- oder Newcomer-Podcasts finden sich Hits wie der Podcast der beiden Kaulitz-Brüder von Tokyo Hotel. Also es wird zwar der Inhalt behauptet, dass dieser ausgezeichnet würde, weil man Branchenkenner in diese Jury gebeten hat. Und gleichzeitig aber geht es tatsächlich um erfolgreiche Podcasts, wahrscheinlich auch um erstmal Aufmerksamkeit über diese große Jury, über den großen Erfolg der Podcasts auf diesen Preis zu bringen. Das tut der Auswahl und dem Preis nicht besonders gut. Weder wird Neues gefördert, noch kommt Unbekanntes weit nach vorne. Und hin und wieder hat man Kategorien wie den Comedy-Podcast, wo dann 5x2 Männer-Duos ausgezeichnet werden, von Rezo bis zu Klaas Häufer-Umlauf. Alles okay, sollen die Preise bekommen. Aber man stellt fest, so richtig überraschend ist da im Moment noch nichts. Vielleicht braucht es mehr Aufmerksamkeit noch.
Bei Buch- oder Filmpreisen, da würde ich jetzt nach einem Trend fragen. Lassen sich denn Trends auch bei Podcasts finden, Frau Watti?
Da schauen wir natürlich auch drauf, weil wir von Deutschlandfunk Kultur natürlich selber ja auch Podcasts produzieren. Aber also ich habe genau geschaut, aber Cui Bono ist im Moment der Trend. Der wird dafür sorgen und sorgt es auch schon, dass noch mehr Doku-Podcasts entstehen. Dieser Trend kommt auch nicht nur aus dieser Produktion, sondern auch aus dem US-amerikanischen Bereich. Das finden alle gerade schick. Ich glaube, der Podcast-Preis setzt überhaupt keine Trends. Aber einen ganz kleinen Moment erzählte er heute doch die Geschichte von den ganz kleinen, überraschenden Podcast-Wundern.
Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Danke an die Follower, weil ich habe vor 1,5 Jahren angefangen mit 120 Followern. Wir sind jetzt bei über 360.000. Die haben das möglich gemacht.
Ja, das ist der Kinderarzt Vitor, der von seinem Podcast-Erfolg KidsDoc erzählt. Und das war so ein Moment, in dem nochmal klar wurde, abseits aller Strategien und aller Pläne hat er auch manchmal einfach nur eine Idee Erfolg, weil irgendjemand dran glaubt, wie dieser Kinderarzt, der regelmäßig Leuten erzählt, wie man gut mit seinen Kindern umgeht und jetzt 360.000 Follower und begeisterte Fans hat.
In Berlin wurde am Abend der Deutsche Podcast-Preis verliehen. Christine Watti, vielen Dank. Gesichter wie Romane oder Kurzgeschichten, Grotesken der Mode und theatralische Posen, so hat der Schriftsteller C.S. Noteboom die Fotografien von Sibylle Bergemann beschrieben. Die 1941 geborene Fotografin begann ihre Karriere in Ost-Berlin. Sie fotografierte in der DDR für den Sonntag, für das Magazin und die Modezeitschrift Sibylle. Und sie war nach der Maueröffnung eine der Mitgründerinnen der Fotoagentur Ostkreuz. Berühmt wurde Bergemann mit ihrer Serie über die Entstehung des Marx-Engels-Denkmals in Berlin und mit ihren oft melancholisch wirkenden Modefotografien. Nach ihrem Tod 2010 zeigten viele Ausstellungen vor allem diese Arbeiten. Die Berlinische Galerie weitet nun den Blick. Sie präsentiert rund 200 Arbeiten aus mehr als 40 Jahren und legt den ersten wissenschaftlichen Katalog zum Werk der Künstlerin vor. Annette Schneider.
Am äußersten Ende einer endlos langen, leeren Bank sitzt ein Mann. Vor ihm, im Schatten eines mickrigen Baumes, liegt ein kleiner, schlafender Hund. In einem Pariser Café hockt eine alte Frau hinter zwei leeren Likörgläsern und blickt verloren ins Nichts. Und aus dem Rückfenster einer abfahrenden Straßenbahn blickt lächelnd ein Mann. Zeitlebens war der Mensch in seiner Umwelt Sibylle Bergemanns Hauptthema. Mal beobachtete sie ihn heimlich, mal, wie in der Modefotografie, inszenierte sie ihn, so Kuratorin Katja Reich.
Sie zieht sich erstmal zurück, sie ist die stille Beobachterin, fotografiert die Menschen auf der Straße, am liebsten, wenn sie auf einem Alexanderplatz sitzt und wenn sie Glück hat, sieht sie das Motiv und hat die Kamera auch noch in der Hand.
Bisherige Ausstellungen konzentrierten sich meist auf Bergemanns ikonenhafte Arbeiten, auf Porträts der jungen Katharina Thalbach, verträumte Modeaufnahmen, ihre Serie über das Max-Engels-Denkmal. Auch die Berlinische Galerie zeigt diese Fotos. Doch Katja Reich konnte erstmals den gesamten Nachlass der Künstlerin sichten, der von Bergemanns Tochter verwaltet wird, und holt nun so richtig aus. Chronologisch und thematisch in Gruppen gegliedert, versammelt sie neben einigen späten Farbaufnahmen vor allem kleinformatige Schwarz-Weiß-Aufnahmen aus über 40 Jahren. Alltagsszenen, Stadtansichten, Mode- und Reisereportagen aus aller Welt. Oft gelingen Bergemann klare, strenge Kompositionen, die über das Dargestellte hinausweisen, es abstrahieren. So wie in einigen bisher unbekannten Abrissbildern. Auf frühen aus den 1970er Jahren weicht da das Alte dem Neuen. Nach 1990 muss das gesellschaftlich Neue dem reaktionären Alten Platz machen. Hinter letzten Resten des Palastes der Republik lauert der kaiserzeitliche Deutsche Dom.
Durch diese Zusammenarbeit ist es uns gelungen, wirklich in vielen Gesprächen und in der Sichtung von 4000 Vergrößerungen dieses Werk nochmal neu zu sehen. Und vor allen Dingen konnten wir stichprobenartig Archivalien aus dem biografischen Nachlass sichten, die jetzt sehr viel mehr Kontext geben für die Zuordnung und für die Hintergründe auch ihrer eigenen Entwicklung, ihrer Bildsprache oder ihrem Blick auf die Welt.
Ende der 1960er Jahre hatte sie bei Arno Fischer in Berlin-Weißensee fotografieren gelernt, dem Mann, mit dem sie bis zu ihrem Tod zusammenlebte. Der Katalog widmet sich ausführlich den Arbeitsbedingungen in der DDR, wo Bergemann schnell Erfolg hatte. Sie arbeitete für Zeitungen und Zeitschriften, nahm an den großen DDR-Kunstausstellungen teil, reiste nach New York und Paris, unterrichtete fotografischen Nachwuchs und war Mitglied des Verbands Bildender Künstler. Und früh entwickelte sie ihre eigene Bildästhetik, mit der sie der perfekten Selbstinszenierung von Gesellschaften den Blick an die Ränder der Welt entgegensetzte, mit unperfekten Menschen und deren unperfektem Alltag im Mittelpunkt. Wie in ihrem wunderbaren Fotoessay über Klärchens Ballhaus, wo sie heimlich schwufende, plaudernde, flirtende Gäste festhielt.
Wir haben ja durch unsere Recherchen auch eigene Texte von ihr gefunden aus den 70er Jahren. Und da beschreibt sie also, sie wollte die Menschen beobachten. Sie versteht die Fotografie als sinnliche Auffassung, sich der Welt zu nähern. Sie wollte den Menschen nahe kommen mit der Kamera.
Nach 1990 arbeitet Sibylle Bergemann weiter wie bisher. Die politischen und sozialen Miseren der Menschen streift sie nicht einmal. Doch als 1990 Westkonzerne die Medien- und Kulturstrukturen der DDR niederwalzen, als sie Verlage und Galerien zerschlagen, um die Konkurrenz auszuschalten, gründet sie mit KollegInnen die Fotoagentur Ostkreuz. Bis heute ist Ostkreuz eine der wichtigsten Agenturen und Ausbildungsstätten des Landes. Ausstellung und Katalog führen in Berlin all dies jetzt erstmals umfassend zusammen. Denn obwohl Sibylle Bergemann seit langem als eine der wichtigsten Fotografinnen gilt, in der aktuellen Fotogeschichte, zum Beispiel der des renommierten Fotohistorikers Wolfgang Kemp, kommt sie nicht vor.
Ich sehe das auch als Desiderat in der Fotogeschichte und mit dieser Ausstellung möchte ich eigentlich einen Beitrag leisten, auch dafür, dass diese Fotografin, so wie viele ihrer Kolleginnen, die zeitgleich und auch nach ihr gearbeitet haben, also man kann wirklich sagen, endlich Eingang in die Fotogeschichte finden.
So muss Katja Reich, die erst seit 1,5 Jahren Leiterin der fotografischen Sammlung in der Berlinischen Galerie ist, mit ihrem großen Projekt Anno 2022 noch immer Pionierarbeit leisten.
Stadt, Land, Hund. Bis Mitte Oktober ist die Ausstellung mit diesen Arbeiten von Sibylle Bergemann in der Berlinischen Galerie zu sehen. Annette Schneider berichtete. Im Alter von 88 Jahren ist der Schauspieler Ernst Jacobi gestorben. Bekannt war er für schwierige Charakterrollen, hauptsächlich im Fernsehen und im Theater. Aber auch bei zahlreichen Hörspielproduktionen, zum Beispiel hier im Deutschlandfunk Kultur, hatte er zahlreiche, immer starke, eindringliche Auftritte. Die FAZ hat mal über Jacobi geschrieben, man könne ihm zuschauen, wie er Figuren zusammenbaue, streng und sachlich. Und dies füge ich als Radiomensch hinzu, das war nicht nur zu sehen, sondern auch zu hören. Zum Tod von Ernst Jacobi nun ein Nachruf von Knut Kortzen.
Geboren 33 hat der Schauspieler Ernst Jacobi seine 2004 veröffentlichte Autobiografie genannt. Ein Buch, das gleichzeitig eine große Selbstbefragung war. Die Zeit prägt sich dem Künstler auf und Ernst Jacobis Geburtsjahr 1933 fiel zusammen mit dem Jahr der Machtergreifung der Nationalsozialisten in Deutschland.
Vieles hat viel früher angefangen und viele Vorläufe hat diese Nazizeit in den Köpfen und auch in den Taten leider. Aber 1933 ist so der Machtergreifungsbeginn und das ist mein Geburtsjahr. Und damit bin ich eigentlich in diese Zeit hineingeschlittert, die mich sehr wesentlich geprägt hat.
Die Frage der Schuld sollte Jacobi, der die NS-Zeit als Kind erlebte, sein Leben lang nicht loslassen. Bekannt wurde Jacobi mit schwierigen Charakterrollen im Fernsehen, Kino und beim Theater. Er spielte unter anderem den Gauleiter Löbsack in Volker Schlöndorffs Oscar-prämierter Adaption von Günter Grass' Blechtrommel. Er war auch der Erzähler in Michael Haneckes »Das weiße Band«. Als er 1968 am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg den Franz Mohr spielte in Friedrich Schillers Räubern, machte diese skandalträchtige Inszenierung Schlagzeilen. Das Publikum war erbost.
Nein, das war eine ganz schreckliche Sache. Also ich war da der Buhmann, sagen wir mal. Also als ich auf die Bühne kam nach Schluss der Vorstellung, war also ein unvorstellbares Pfeifkonzertbuh, nieder, fui, weg mit ihm, raus. Ach, also es war ganz furchtbar. Es war so, ich habe es so empfunden wie ein Tropenregen, wo man einfach stehen bleiben kann, weil man ohnehin sofort bis auf die Haut nass ist und man kann gar nicht irgendwo hin. Es ist alles aussichtslos. Also habe ich da gestanden, das entgegengenommen. Warum? Ich habe nicht den Erwartungen entsprochen, die das Publikum hatte. Es war ein Klassiker, es hatte eine lange Tradition, wie man dieses Stück spielte und vor allen Dingen, wie man diese Rolle spielte, wie man diese rothaarige Kanaille spielte. Und dem habe ich gar nicht entsprochen, weil wir ein ganz anderes Konzept hatten.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schrieb einmal in den 1990er Jahren, man könne Ernst Jacobi dabei zuschauen, wie er Figuren zusammenbaue. Streng und sachlich. Skrupulös bereitete er seine Rollen vor, wählte sie auch sehr bedacht aus. Er hatte Engagements am Wiener Burgtheater genauso wie am Zürcher Schauspielhaus und an den Münchner Kammerspielen. Gefragt, ob das Schauspielersein für ihn eher Disziplin oder Freiheit bedeute, antwortete Ernst Jacobi einmal:
Freiheit aus Disziplin. Aus Einsicht.
Aus Einsicht und aus Ansicht des Lebens. Gerade außerhalb des Schauspielhauses. Ernst Jacobi reiste viel, wenn er nicht vor der Kamera oder auf den Bühnenbrettern stand. Durch Südamerika zum Beispiel. Er war in seiner Jugend schon viel zu Fuß unterwegs.
Das hat sehr viel damit zu tun, was ich das Nein-Sagen nenne, das Erwachsenwerden, das sich auf eigene Füße stellen. Ich musste mir mein Selbstwertgefühl erobern. Ich musste es überhaupt kreieren quasi. Ich musste mir beweisen, dass ich etwas kann, selbstständig kann. Das war ein ganz wichtiger Punkt fürs Reisen. Ich musste sagen, ja, ich gehe jetzt raus in die Welt mit ganz wenig Geld, mit dem Rucksack und werde mir zeigen, dass ich da durchkomme.
Seine Lebensreise führte den gebürtigen Berliner Ernst Jacobi schließlich nach München und Wien, wo er nun im Alter von 88 Jahren gestorben ist.
Zum Tod von Ernst Jacobi war das ein Nachruf von Knut Kortzen. Und nun hier in Fazit der Blick in die Feuilletons von Lotta Wieden.
Nun ist sie da, die Entschuldigung von Ruan Grupa, dem 11-köpfigen indonesischen Kuratorenkollektiv der 15. Documenta. Endlich, seufzt die Süddeutsche Zeitung und zitiert aus dem, wie es heißt, seit Tagen erwarteten Statement. Wir lesen: Es ist unser Fehler. Wir entschuldigen uns für die Enttäuschung, die Schande, Frustration, Verrat und Schock, die wir bei den Betrachtern verursacht haben. War's das? Kann die Documenta nun einfach wieder nur Kunstschau sein? Eher nicht, folgt man den Ausführungen des Juristen Peter Rauer in der Süddeutschen Zeitung. Unter der Überschrift »Kommen wir nun zum Strafrecht?« geht der Anwalt der Frage nach, sind die Skandalwerke auf der Documenta durch die Kunstfreiheit geschützt oder ist das Volksverhetzung? Im Fall der inzwischen entfernten Arbeit des Künstlerkollektivs Taring Padi ist Rauers Antwort eindeutig. Die Arbeit dieses Kollektivs hätte keine Sekunde auf der Documenta gezeigt werden dürfen. Raue schreibt, die Darstellung des jüdischen Geschäftsmanns mit Hakennase, blutunterlaufenen Augen und Schläfenlocken, auf dessen Hut die SS-Runen eingraviert sind, erfüllt aus meiner Sicht in Gänze und ohne Zweifel den Tatbestand der Volksverhetzung nach § 130 StGB. Diese Arbeit, so Raue weiter, ist von der Meinungsfreiheit nicht gedeckt. Sie scheitert selbst an den Schranken der Kunstfreiheit und zwar krachend. Sie ist, ohne Zweifel, ein frontaler Angriff auf Juden, weil sie Juden sind. Soweit Peter Raue in der Süddeutschen Zeitung zum Documenta-Desaster, ein Thema, das auch alle anderen Feuilletons an diesem 24. Juni beschäftigt. Vor allem zwei große Fragen. Erstens, wie konnte es soweit kommen? Und zweitens, wie soll es jetzt weitergehen? Die erste Frage beantwortet Stefan Trinks in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung so: Das Praktische an Kollektiven ist, wenn bei ihnen alles gut läuft, klopfen sich sehr viele Menschen freudig auf die Schultern. Wenn es nicht so gut läuft, ist es nachher keiner gewesen. Und Meron Mendel, Leiter der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt-Main, erklärt im Interview mit dem Berliner Tagesspiegel: Kuratorische Arbeit bestehe gerade darin zu entscheiden, was zeigen wir und was eben nicht. Bei einem Kollektiv, das seine Aufgabe offensichtlich lediglich darin gesehen habe, andere Kollektive zu beauftragen, fehle der Freigabeprozess für die ausgestellten Werke. Verantwortung aber lasse sich nicht outsourcen. Was hätte man tun müssen, fragt der Tagesspiegel. Meron Mendel: Verantwortung übernehmen, die Grundsätze vorab besprechen, auf denen man sich bewegt, noch bevor die Organisatoren überhaupt Aufträge vergeben. Und ist die Documenta nun am Ende? Mendel: So weit würde ich nicht gehen, aber wir stehen vor einem Scherbenhaufen. Jetzt braucht es eine Krisenintervention. Es bleibt einem gar nichts anderes übrig, als die aktuelle Situation als Chance zu sehen. Womit wir bei der zweiten Frage wären, wie es jetzt weitergehen soll mit der Documenta. Der FAZ fällt eine Reihe von Leuten ein, die jetzt vielleicht besser zurücktreten sollten. Neben Kulturstaatsministerin Claudia Roth, die hessische Kulturministerin Angela Dorn, dann die Documenta-Geschäftsführerin Sabine Schormann, sehr gerne auch Heinz Bude, Direktor des Kasseler Documenta-Instituts und nicht zu vergessen das indonesische Kuratorenkollektiv Ruan Grupa, das sich, so die Empfehlung der FAZ, am besten aus Kassel zurückziehen sollte. Meron Mendel im Berliner Tagesspiegel dagegen winkt ab. Rücktrittsforderungen seien inzwischen bei jeder Debatte ein öffentlicher Reflex, fast wie beim Fußball. Wenn es schlecht laufe, werde der Trainer entlassen. In der aktuellen Situation würde dieser Reflex jedoch der Polarisierung nur Vorschub leisten. Man müsse Leuten zugestehen, aus Fehlern zu lernen, ihren Kurs zu korrigieren. Und was empfiehlt Anwalt Peter Rauer? Die Kulturstaatsministerin Claudia Roth sollte schnellstens klären, wer für Exponate, Präsentation und Verbot die Verantwortung tragen muss. Es gibt nun mal keine? Doch, doch, es gibt sie.
Der Blick in die Feuilletons von Lotta Wieden. Das war's, unser heutiges Fazit mit Eckart Rölke am Mikrofon. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.